Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Schön, dass ihr da seid. Auch ihr, die ihr online dabei seid, auch euch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite her. Und die, die krank sind, denen wünsche ich gute Besserung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Wir haben heute Palmsonntag und das wird heute natürlich auch eine Rolle spielen in dem, was ich euch heute mitgebracht habe. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe einiges vorbereitet, aber diesmal wieder ganz, ganz anders wie das letzte Mal. Vor 2 Wochen war ich ja auch schon hier und da habe ich darüber haben wir angefangen, das Urteil. Wir haben uns Gedanken gemacht über Prägungen, Sichtweisen. Da waren die Geschworenen, die sich überlegt haben, ob der Herr Baker schuldig ist oder unschuldig. Also, sie schwankten. Ein Großteil sagte, dieser Mann, der muss ins Gefängnis, er ist schuldig. Aber da gab es auch ein paar, die gesagt haben, nein. Wir sehen das ganz anders. Die Beweislage ist nicht eindeutig. Wir können ihn nicht verurteilen. Das war so vor 2 Wochen das Thema. Ich habe uns ein bisschen hineingenommen über Prägung, ganz, ganz allgemein und über Sichtweisen. Und heute geht's weiter. Nur noch wenige Tage und dann konnten sie endlich wieder das Passafest feiern. Zum Passafest reisten die Menschen aus dem ganzen Lande an. Wenn es irgendwie ging, wollte jeder zum Fest in Jerusalem sein. Die Stadt pulsierte so richtig von Leben. Man freute sich auf das Fest. Man freute sich darauf, in den Tempel zu gehen. Und die Händler freuten sich bestimmt darauf, einen guten Umsatz zu machen. Denn es gab ja Ware, die sie an den Mann bringen wollten. Die Einwohner von Jerusalem bereiteten sich auf viele Gäste vor. Doch einige Juden freuten sich nicht nur auf die kommenden Tage, weil Passa war, sondern sie freuten sich wahrscheinlich einfach auch darauf, wieder Bekannte und Verwandte zu sehen. So ein Fest war immer auch so ein Familienfest. Die Einwohner von Jerusalem haben ihre Häuser aufgemacht, damit die Menschen, die Pilger, bei ihnen unterkamen. Und die Menschen damals, sie freuten sich darauf und sie erinnerten sich daran am Passafest, wie Mose sie aus der Sklaverei befreit hat. Wie Mose das Volk Israel, das von Pharao unterdrückt wurde, in die Freiheit geführt hatte. Das war ein Grund zum Feiern. Aber es gab auch einige, die ganz bewusst nach Jerusalem kamen, in der Hoffnung, Jesus zu sehen. Denn in den letzten Monaten war es ja so, dass sich die Ereignisse überschlagen hatten. Viele Geschichten waren im Umlauf. Man hörte von Krankenheilungen, sogar von Totenauferweckungen. Dämonen fliehen. Und der Wind und die Wellen, die gehorchten einem Mann. Und dann gab es eine Open-Air-Veranstaltung mit 5000 Leuten und die wurden alle satt. Und da war eben dieser Wanderprediger, der so ganz, ganz anders war wie alle anderen. In Jerusalem gab es ja immer wieder Anführer, die irgendwelche Gruppen angeführt haben, irgendwelche Rebellen, Aufrührer, die versucht haben, die römische Macht zu Fall zu bringen. Doch dieser Jesus, der war irgendwie anders. Er redete in Vollmacht und Autorität und immer wieder war diese Frage: Wer ist dieser Mann eigentlich? Ist er wirklich dieser verheißene Messias oder ist er doch nur ein Prophet? Ist er eventuell sogar ein Betrüger? ist er ein zukünftiger König? Und die Frage war natürlich, wird er am Passafest in Jerusalem auftauchen? Das war die große Frage, weil es war nämlich so, dass inzwischen eine Gruppe von Pharisäern einen Befehl erlassen hat, dass jeder, der Jesus sieht, sofort anzeigen muss, wo er sich aufhält. Denn die Pharisäer wollten ihn festnehmen. Und somit war diese Frage, kommt er nach Jerusalem? Da gab es die eine Gruppe, diese Pharisäer. Davon hatte letzte Woche schon der Matzke ein wenig drüber gepredigt. Die Pharisäer, das war ja, waren so eine religiöse Strömung innerhalb der Juden. Und sie sahen eigentlich sich als die Hüter vom Wort Gottes. Sie liebten die Tora, sie liebten die Gesetze und ihnen war es damals wirklich wichtig. Ihnen war es wichtig, dass das Wort, das sie damals von Mose bekommen haben, dass das nicht verwässert wird. Sie waren dafür da, dass das Volk rein lebte. Sie wollten wirklich einen Unterschied machen zu den Völkern außerhalb von Israel. Sie achteten wirklich peinlich darauf, dass alles eingehalten wird. Und sie liebten wirklich das Gesetz. Oft werden die Pharisäer ja so als diese Heuchler dargestellt. Aber von ihrer Prägung her waren sie sehr, sehr gewissenhaft und sie wollten wirklich Gott gefallen. Ihnen war es wichtig, das, was Mose dem Volk mitgegeben hat, dass das bewahrt wird. Sie sahen sich da drin wirklich auch als Bewahrer, als Hüter. Zu der Zeit war der Hellenismus sehr verbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Hellenismus ist. Hellenismus beschreibt diese griechische Kultur und Denkweise der Griechen. Und es war so ganz, ganz anders und widersprach auch in vielen Dingen der Kultur der Juden. Und die Pharisäer, ihnen war es wichtig, sich davon zu distanzieren. Sie wollten wirklich so leben, wie Mose es gelehrt hat. Und dann taucht da dieser Jesus auf und macht viele Dinge, die so ganz, ganz anders sind, die sich mit ihren Vorstellungen, die mit ihren Vorstellungen nicht übereinstimmen. Sie kommen einfach nicht klar mit diesem Mann, der so ganz, ganz anders ist. Sie setzen sich mit diesem Mann auseinander. Sie führen Streitgespräche mit Jesus. Und einem Teil dieser Pharisäer war klar, Jesus ist ein Betrüger. Jesus schadet unserem Volk. Jesus schadet dem Judentum. Und wenn es sein muss, bevor er alles durcheinander bringt und alles Kopf steht, muss er beiseite geschafft werden. Ihr Urteil stand fest, schuldig. Aber ich möchte auch noch hier erwähnen, nicht alle Pharisäer waren sich einer Meinung. Es gab auch eine Gruppe von Pharisäern, denen war es noch nicht ganz klar. Sie konnten sich noch nicht wirklich entscheiden, schuldig oder nicht schuldig. Sie waren hin und her gerissen. So zum Beispiel auch Nikodemus. Nikodemus machte sich die Mühe, suchte Jesus auf. Und um herauszufinden, ist dieser Jesus schuldig. Oder da gab es diesen Josef von Arimathea. Er war auch ein Teil des Hohen Rates. Und auch er war sich nicht sicher. Aber er hielt sich bedeckt. Genauso hielten sich einige führende Männer der Oberschicht bedeckt. Sie kriegten mit, dass die Pharisäer ein Großteil dagegen war und Jesus für schuldig hielten, aber sie waren der Meinung, das ist kein Betrüger. Aber sie hielten den Mund, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge rauszufliegen. Und dann gab es natürlich damals auch noch die Römer. Was sie wirklich von Jesus hielten, ist nicht klar, steht nicht wirklich in der Bibel. Aber die römischen Soldaten, die waren damals sehr angespannt und nervös. Weil überall, wo Menschenansammlungen waren, wussten sie, dass die Gefahr besteht, dass eine Revolte entsteht, dass ein Aufruhr startet. Zu der Zeit, kurz vorm Passafest, war alles wie ein Pulverfass. Von überall kamen die Pilger her. Und die Römer wussten nicht so richtig, was passiert. Sie mussten auf jeden Fall für Recht und Ordnung sorgen. Und sie bekamen ja immer mal wieder mit, dass irgendwelche Spinner rumgelaufen sind und versucht haben, den Kaiser zu stürzen oder die römische Macht aus Jerusalem zu vertreiben. Also sie waren auf Hab-Acht-Stellung. Noch eine Woche. Und dann war das große Fest in Jerusalem. Jesus hält sich in dieser Zeit in Bethanien auf. Bethanien ist 3 Kilometer weit weg von Jerusalem. Bethanien ist der Wohnort von Lazarus, Maria und Martha. Er und seine Jünger, die waren ja öfters in Bethanien. Und so waren sie also in der Woche vorm Passafest, waren die Jünger in Bethanien und hatten Gemeinschaft mit Lazarus, Maria und Martha. Lazarus war inzwischen verstorben und wieder lebendig geworden. Jesus hatte Lazarus von den Toten auferweckt und jetzt war Jesus bei diesem Mann, der einmal tot war und jetzt wieder lebendig ist. Und das hatte sich natürlich auch rumgesprochen. Aber jetzt hatten sie erstmal einfach nur Gemeinschaft miteinander. Die Jünger, sie waren inzwischen 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie haben viel Wunder erlebt, haben mitbekommen, wie Jesus auf dem Wasser geht, wie er Wellen und Sturm befiehlt. Die Jünger sind aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Aber sie wurden ganz schön herausgefordert in der Zeit, als sie ihm nachgefolgt sind. Sie haben ganz viel von Jesus gehört. Sie haben mitbekommen, wie Jesus vom Reich Gottes erzählt, wie er zu dem allmächtigen Gott Abba sagt, wie er von seinem Vater im Himmel spricht. Sie sind ihm nachgefolgt, aber sie wussten, glaube ich, nicht so richtig, wohin geht letztendlich die Reise. Und immer wieder zwischendurch überkam sie der Zweifel. Oft standen sie da und haben nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Jesus hat sehr oft in Rätseln gesprochen, aber sie sind bei ihm geblieben. Sie haben ihm geglaubt, auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Sie gingen nicht weg wie viele andere Jünger. Also Jesus hatte neben diesen 12 Jüngern ja noch viele andere Anhänger. Aber viele sind dann zwischendurch einfach gegangen, weil sie gesagt haben, das ist mir zu spooky. Das ist zu crazy. Also das, was der Jesus da erzählt, das geht gar nicht. Und viele haben dann sich wieder von Jesus distanziert. Aber die 12 Jünger, die haben gesagt, wir bleiben bei Jesus. Und ihr kennt sicherlich alle diesen bekannten Satz, wo es heißt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gott, der Christus, der Sohn Gottes. Also die Jünger, die waren manchmal auch ganz schön schwer von Begriff. Ja, Jesus hatte dreimal mit ihnen über seinen Tod gesprochen und über die Auferstehung, aber sie haben es nicht wirklich verstanden. Erst viel, viel später. Und so haben sie auch das folgende Ereignis nicht wirklich verstanden, was da dann passiert war. Sie waren, wie gesagt, in Bethanien. Und dann hieß es, so, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Es ist noch eine Woche bis zum Passafest, aber wir werden heute nach Jerusalem gehen. Und so machten die Jünger sich mit Jesus auf den Weg. Und wenn man in der Zeit sich auf den Weg nach Jerusalem machte, dann waren die Straßen einfach voll. Da waren viele Pilger unterwegs. Die Leute sangen, unterhielten sich, hatten Gemeinschaft. Da war wirklich pulsierendes Leben auf den Straßen außerhalb von Jerusalem. Und die Leute bereiteten sich auf dieses Fest vor. Und während Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem machte, verbreitete sich auch die Nachricht wie ein Lauffeuer. Stellt euch vor, Jesus kommt tatsächlich nach Jerusalem, obwohl ein Haftbefehl gegen ihn erlassen ist. Und die Menschen machten sich auf den Weg und sind ihm entgegengelaufen. Aber manche vielleicht nicht nur ihm, sondern vielleicht auch manche dem sind, weil sie gewusst haben, dieser Jesus ist in Bethanien bei diesem Lazarus. Manche wollten vielleicht auch einfach diesen Lazarus sehen, der von den Toten auferweckt wurde. Jesus hatte dann inzwischen zwei seiner Jünger in den Nachbarort geschickt und ihnen mitgeteilt, dass sie im Ortseingang einen jungen Esel finden würden. Den sollen sie losbinden und ihn mitbringen. Ein Esel, auf dem vorher noch niemand geritten war. Die Jünger gingen, fanden den Esel, so wie es Jesus beschrieben hat. Doch warum will Jesus plötzlich einen Esel? Er ist doch bis dahin noch nie auf einem Esel groß geritten. Sie sind eigentlich immer die letzten Jahre zu Fuß durch die Lande gezogen. Warum jetzt plötzlich dieser Esel? Warum will Jesus mit einem Esel jetzt nach Jerusalem gehen? Das sind ja bloß 3 Kilometer. Die Jünger verstanden in dem Moment nichts. Aber okay, wenn Jesus was sagt, dann machen sie es. Und dann kam eins ums andere. Als sie auf dem Weg waren, der vom Ölberg nach Jerusalem führte, scharten sich plötzlich immer mehr Menschen um Jesus herum und brachen in Jubel aus und riefen begeistert, Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Die Volksmenge, sie rissen Palmzweige ab, zogen teilweise ihre Kleider aus oder ihre Umhänge und jubelten diesem Jesus zu. Wer waren diese Menschen, die ihm zugejubelt haben? Und warum haben sie ihm zugejubelt? Einfach ein Mann auf dem Esel? Ich denke, viele dieser Menschen, die waren voller Anspannung. Da war eine Sehnsucht in diesen Menschen da nach Befreiung. Das Passafest war kurz vor der Tür. Und sie erinnerten sich, Mensch, da war damals diese Geschichte mit Mose, wie er das Volk befreit hat. Und sie selbst sehnten sich auch nach Befreiung, Befreiung von den Römern. Dann waren sicherlich auch unter dieser Volksmenge eine Gruppe von einfach schaulustigen Leuten, die einfach neugierig waren. Da waren bestimmt aber auch ein paar dabei, die schon Jesus immer wieder erlebt haben, die Wunder gesehen haben, die mitbekommen haben, dass Jesus Kranke heilt. Sie wollten vielleicht ganz, ganz nah einfach bei Jesus sein, sein Gewand berühren, vielleicht seine Hand anfassen. Sie wollten mittendrin im Geschehen sein. Da war was Neues. Und sie jubelten einfach diesem Jesus zu. Ihr Herz floss über und sie waren begeistert und es brach aus ihnen heraus. Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Jesus ritt also sozusagen auf diesem Esel in die Stadt und die Leute waren begeistert voller Dankbarkeit und Freude. Und dieser Einzug von Jesus nach Jerusalem auf einem Esel, der sagte mehr als 1000 Worte. In der Antike war es damals so, dass es zwei Möglichkeiten gab, wie ein König in eine Stadt einreitet. Entweder er kam in kämpferischer Pose mit einem Kampfross, mit einem Schlachtross, mit so einem Kampfpferd. Wenn er auf so einem Pferd ritt, dann hatte er keine friedlichen Absichten. Aber wenn ein König auf einem Esel in die Stadt ritt, dann war das ein Zeichen, dass er im Frieden kommt. Das war ein Friedensangebot. Die Juden aber sehnten sich auf jeden Fall danach, dass ein König kommt. Wie der König aussehen soll, wussten sie wahrscheinlich noch gar nicht so recht. Aber sie sehnten sich nach jemand, der sich endlich auf diesen verwaisten Königsstuhl setzt, der schon viele Jahrhunderte unbesetzt war. Und sie kannten die Worte aus Sacharja: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt auf einem Eselfohlen reitend. Die Volksmenge sah in Jesus den zukünftigen König. Einer, der endlich wieder die Nachfolge des Königs Davids antrat. 600 Jahre war es jetzt schon her. Sie sehnten sich nach einem König, der von Gott eingesetzt wurde. Und nicht so ein Herodes, der halt vom Kaiser eingesetzt wurde und mit dem man nicht so wirklich was anfangen konnte. Die Volksmenge war voller Sehnsucht nach diesem König. Und sie jubelten ihm zu. Viele von ihnen waren vielleicht eher so zufällig dabei, waren eigentlich eher unbeteiligt, waren neugierig Zuschauer und manche ließen sich dann von der Masse mitreißen und haben einfach mitgejubelt, obwohl sie vielleicht gar nicht genau gewusst haben, wen sie da wirklich zujubeln. Und sie fragten zwischendurch dann, ja, wer ist eigentlich dieser Mann? Wer ist der Mann, den wir da zujubeln? Die Volksmenge, ein Teil davon, wünschte sich, dass dieser König auf dem Esel in den Palast geht und da seine Herrschaft ausruft. Dass er zum Aufstand aufruft, nur ein Signal gibt und sie würden den Palast stürmen. Ähnlich wie damals mit Trump und wo sie das Kapitol gestürmt haben, haben manche vielleicht auch nur drauf gewartet, auf ein Signal. Und so war es damals, dass die Volksmenge nur drauf gewartet hat, dass einer kommt und sagt, wir stürmen den Palast, wir schmeißen die Römer raus. Aber Jesus hat es nicht gemacht, sondern wie ihr wisst, ist Jesus in den Tempel dann gegangen. Er hat dort die Händler aus dem Tempel geworfen, die Tische umgeworfen. Er hat aber auch im Tempel dann einige wieder geheilt. Blinde wurden sehend, Lahme wurden geheilt. Und dann gab es da auch noch diese Gruppe der Kinder. Stellt euch vor, im Tempel hatten sich auch Kinder aufgehalten. Und die Kinder, die riefen ebenfalls Hosianna und waren begeistert. Sie waren von diesem Jesus fasziniert. Aber die Pharisäer da oben, die ärgerten sich, sie waren voller Wut. Das ging gar nicht. Sie waren zornig, aber was sollten sie tun? Sie haben zwar zu Jesus gesagt, halt deine Leute zurück, befehl ihnen, dass sie still sein sollen, aber sie konnten in dem Moment nichts machen, weil sie gewusst haben, wenn wir jetzt Jesus festnehmen, dann haben wir die ganze Volksmenge gegen uns. Für die Pharisäer hatte sich an diesem Tag erstmal die Lage erledigt. Aber für sie war eindeutig, dieser Jesus muss weg. Und so haben sie sich mit den Leuten im Hohen Rat zusammengetan. Der Hohe Rat, das waren Juden, die Urteile sprechen durften. Das war ähnlich wie ein Gericht. So die ganzen Belange, die die Juden so betraf, durften sie eigentlich beurteilen. Nur, was sie eins nicht durften, sie durften niemanden zu Tode verurteilen. Das war dann die Aufgabe der Römer. Und dann war es dann so, dass auch hier der Hohe Rat zu dem Entschluss kam, auch hier schuldig. Sie waren wütend auf diesen Jesus. Jesus muss weg, besser einer stirbt. Dieser Mann tut zwar viele Wunder, wenn wir ihn aber gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und unser Volk vernichten. Und ihr wisst dann, wie es weitergeht. Jesus wird verhaftet. Sie kommen zu dem Entschluss, Jesus muss verhaftet werden. Und sie machen mit ihm einen Scheinprozess, haben eigentlich keine wirklichen Argumente dafür, dass er schuldig ist, aber sie ziehen das durch. Und jetzt habe ich hier noch auch noch zwei Personen, Pilatus und Herodes, die dann auch damit hineingezogen werden. Und das Interessante ist, dass Pilatus eigentlich der Überzeugung ist, dass Jesus unschuldig ist. Und auch selbst Herodes hat nicht so wirklich eine Meinung über diesen Jesus. Er lacht ihn aus, er verspottet ihn, weil er nicht bereit ist, vor Herodes Augen ein Wunder zu vollbringen. Wir haben hier jetzt ganz, ganz viele Menschen, die mit Jesus zusammen waren. Und es stellte sich immer wieder die Frage, wer ist dieser Jesus? Für uns inzwischen 2000 Jahre später, für euch hier, die ihr hier im Gottesdienst seid, für euch ist es, denke ich mal, klar. Ich denke mal, dass alle von uns sagen würden, dieser Jesus ist unschuldig. Ich weiß nicht, wie mein Urteil ausgefallen wäre, wenn ich damals in Jerusalem gelebt hätte, bei welcher Grube ich mich wiedergefunden hätte. Aber ich kann mich nicht zurückbeamen und die Frage macht auch nicht wirklich Sinn. Aber es gibt eine Frage, die heute einen Sinn macht. Die Frage ist immer wieder, was ist mein Bild von Jesus? Was ist dein Bild von Jesus? Jürgen hat es vorher schon im Lobpreis angedeutet, auch so dieses, was ist dein Bild von Jesus? Und ich habe mich die ganze Woche damit ein bisschen schwer getan, wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Was ist jetzt der Punkt heute Morgen? Und da habe ich mich so gefragt, dann, okay, was ist mein Bild aktuell von Jesus? Klar, wir sagen alle irgendwo, Jesus ist unschuldig. Und viele von uns haben schon ganz viel mit Jesus erlebt. Und heute Morgen stellt sich nicht unbedingt die Frage, schuldig oder nicht schuldig, sondern die Frage ist, was für ein Bild hast du aktuell von Jesus? Was hat dein Bild von Jesus geprägt? Und dann habe ich mich so gefragt, kann es vielleicht auch mal sein, dass ein Bild, das wir von Jesus haben, vergilbt ist. Also es gibt ja manchmal so Fotos, wenn die ein paar Jahre irgendwo in der Schachtel sind, verlieren die mit der Zeit Farbe. Und wenn man das Bild anschaut, dann freut man sich vielleicht drum, ah, das war damals schön. Man hat vielleicht ein Hochzeitsbild, das richtig, richtig schön war damals, aber inzwischen vergilbt ist. Aber dieses Bild ist veraltet. Dein Mann ist nicht mehr derjenige, der er damals war, als du geheiratet hast. Und wir sagen zwar, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also Jesus ist immer der gleiche. Aber die Frage ist, wo ist mein Bild vielleicht von Jesus einfach schon ein bisschen vergilbt? Wo hat's Farbe verloren? Wo ist dieses Bild alt? Hast du vielleicht nur ein Bild von Jesus, das schwarz-weiß ist? Oder hast du wirklich ein gestochen scharfes Bild von Jesus? Hast du vielleicht nur eine Skizze von ihm? Ist dein Bild starr, verwackelt, unscharf? Vor 20 Jahren war mein Bild anders wie heute. Vor 40 Jahren war mein Bild anders wie heute von Jesus. Über die Jahre hat sich das Bild verändert. Und ich bin auch froh darüber, dass das Bild nicht das gleiche ist wie damals, sondern ich Jesus kennenlernen durfte, mehr und mehr ihn entdecken durfte und ich Jesus nicht in eine Schublade gesteckt habe oder sozusagen in einen Bilderrahmen. Vor 30 Jahren, ist schon, tatsächlich schon fast 30 Jahre her, entdeckte ich damals dieses Buch Nicht wie bei Räubers. Und in diesem Buch geht es auch darum, dass dieser Junge einen König kennenlernt und er dann darüber staunt, wie dieser König ist. Und dieses Buch hat mich jahrelang geprägt und ich durfte plötzlich einen ganz neuen König kennenlernen. Ich durfte Jesus plötzlich ganz neu kennenlernen. Ich durfte kennenlernen, wie ich dem König auf dem Schoß sitzen darf. Und ich habe das Buch geliebt. Ich hab's in den Kinderbibelwochen habe ich darüber geredet und alles. Und heute aber möchte ich sagen, ja, das Buch ist gut und schön, aber ich möchte da nicht stehen bleiben. Die Frage ist, darf mein König größer und anders sein, als ich ihn bisher kennengelernt habe? Darf er deine Grenzen sprengen, deine Gedanken über ihn sprengen? Oder ist es so, dass wenn dann dir es ähnlich wie den Pharisäern geht, wenn du mit etwas konfrontiert wirst, wo du gar nicht verstehst, dass du dann sagst, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich wünsche mir, dass Jesus mir immer wieder neue Dimensionen zeigt, wie er ist. Dass ich ihn nicht in einen Bilderrahmen einrahme, sondern dass ich Neues von ihm entdecken darf. Selbst wenn etwas passiert, was ich vielleicht gar nicht einordnen kann. Ich möchte nicht vorschnell ein Urteil fällen und sagen, das geht gar nicht. Wir urteilen relativ schnell über die Pharisäer, wie sie damals mit Jesus umgegangen sind. Aber ich habe festgestellt, dass wir Christen oft ganz schnell ähnlich wie die Pharisäer ticken und Dinge beurteilen oder verurteilen. Zum Beispiel, manche haben das mitbekommen in Kentucky. Da waren Studenten, die angefangen haben, Lobpreis zu machen nach einem Gottesdienst und das ging immer weiter. Und das läuft jetzt schon etliche Wochen. Und immer mehr Leute kommen dazu und beten Jesus an mit ihren Liedern. Und wenn ich jetzt ins Internet reingucke, dann sehe ich, wie bestimmte Gruppierungen ganz schnell sagen, das ist keine Erweckung. Und andere wiederum sagen, das ist eine Erweckung. Und je nachdem, in welchem Lager ich mich aufhalte, heißt es ja oder nein. Also man müsste jetzt das unschuldig sagen, okay, Erweckung, sagen manche. Und manche sagen, das ist ein Betrüger. Und so gibt es ganz, ganz viele Situationen, wo wir herausgefordert werden, unser Urteil zu bilden. Aber ich möchte uns ermutigen, erstmal, bevor wir ein Urteil bilden, einfach mal still zu werden und wirklich Gott zu fragen, wie siehst du das? Zeig du mir dein Bild über diese Situation. Ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Gedanken verstehen. Wir gehen jetzt auf Ostern zu. Und ich wünsche uns, dass wir Jesus nochmal ganz neu begegnen. Und zwar, dass er wirklich das Bild, was wir in unserem Bilderrahmen von ihm drin haben, dass er das erneuern darf. Dass er sagen darf, du, Anneliese, ich will dir nochmal ganz neu dir begegnen und dir zeigen, wer ich bin. Ich möchte vielleicht dir, Petra, begegnen und dir mal zeigen, wer ich als der allmächtige, auferstandene Jesus bin. Ein Gedanke beschäftigt mich gerade auch sehr stark. Ich habe immer dieses Bild von Jesus eben, wie er hier auf dieser Erde lebt, wie er seine Wunder tut, wie er auferstanden ist. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe momentan keine richtige Vorstellung, wie ist Jesus aktuell im Himmel? Wie sieht er im Himmel aus? Was macht er? Er, der von himmlischer Gestalt ist. Er ist derjenige, der im Himmel ist und die Engel sind ihm untertan. Er ist derjenige im Himmel, der voller Herrlichkeit ist, Macht ist, der stark ist, der groß ist, der mächtig ist. Aber was ist das für ein Bild? Ich merke, in meinem Herzen kann ich noch gar nicht so richtig das formulieren und fassen. Und wahrscheinlich werden wir das auch erst, wenn wir wirklich im Himmel sind, das fassen. Aber ich wünsche mir für mich und auch für uns, dass wir einfach auch mal diesen wirklich auferstandenen Jesus in einer neuen Dimension auch kennenlernen. Nicht nur diesen Jesus in der Krippe und diesen Jesus am Kreuz, das ist alles gut und wichtig, aber es geht weiter. Wir müssen da nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen weitergehen und ihn entdecken. Und die Frage ist eben dann, möchte ich das? Ist das ein Wunsch von mir? Also mein Wunsch ist es. Und ich wünsche es auch euch, dass ihr diesem auferstandenen, mächtigen König begegnet. Amen.